Es gibt einen Unterschied zwischen den politischen Parteien in Deutschland zu diesem Thema, vor allen Dingen zwischen uns und den Grünen. Wir wollen es nicht mit mehr Regulierung, wir wollen es nicht mit nehme mal die Stichworte Verbrennerverbot und Wärmepumpe. Das ist nicht der Weg, den wir gehen.
Das war CDU-Chef und wahrscheinlich bald Bundeskanzler Friedrich Merz in der ARD-Wahlarena kurz vor der Bundestagswahl. Er ist nicht als Energiewende- und Klimaschutzfan bekannt. Steht der Kampf gegen die Erderhitzung jetzt in Deutschland still? Oder gibt es Anzeichen dafür, dass auch Merz mitmacht? Hallo und herzlich willkommen zum Klima-Update. Wir sind der Klima-Nachrichten-Podcast von Klimareporter und der TAZ und sprechen über die drei wichtigsten Klimanachrichten der Woche. Ich bin Susanne Schwarz, ich leite das Ressort Wirtschaft und Umwelt bei der TAZ und ich spreche heute mit Jonas Waag. Jonas ist Klimaredakteur bei der TAZ. Hi Jonas.
Hallo, ihr hört die Folge vom 28. Februar 2025 und das sind heute unsere Themen. Deutschland hat gewählt. Wir gucken uns an, was jetzt die Aussichten für Klimaschutz in Deutschland sind. Dann gucken wir nach Brüssel, nach Europa. Dort streicht die EU-Kommission gerade ihren gefeierten Green Deal zusammen, also die europäischen Klima- und Nachhaltigkeitsgesetze. Und zum Schluss beschäftigen wir uns mit dem Wetter. Das war in letzter Zeit nämlich wieder bemerkenswert. Vielleicht habt ihr die Bilder von so einer eingefrorenen Straße in Texas gesehen, wo es eigentlich viel zu warm dafür sein sollte. Und auch bei uns war es letztens noch total frostig, dann plötzlich viel milder. Wie sowas kommen kann und was das mit dem Klimawandel zu tun hat, das besprechen wir gleich.
Genau, aber als erstes sprechen wir über die Bundestagswahl vom letzten Sonntag. Insgesamt deutlicher Rechtsruck. Die Union ist stärkste Kraft, die in Teilen gesichert rechtsextreme AfD zweitstärkste. Und jeweils deutlich dahinter SPD, Grüne und Linke. Rechnerisch ist eine Koalition aus Union und AfD möglich, die CDU-Chef und eben wahrscheinlich Kanzler Friedrich Merz zum Glück ausgeschlossen hat. Und bleibt eine Koalition aus Union und SPD und das wollen wir uns jetzt mal angucken.
Die gute Nachricht vorweg, beide Parteien wollen beim gesetzlich vorgesehenen Ziel der Klimaneutralität bis 2045 bleiben. Das haben sowohl Olaf Scholz für die SPD als auch Friedrich Merz für die CDU im letzten großen TV-Duell vor der Wahl bestätigt. Dass man das als gute Nachricht bezeichnen muss, spricht schon für sich. Wie gesagt, ist das ja schon in einem Gesetz festgeschrieben. Aber es gibt eben auch Forderungen, das nach hinten zu verschieben. Die FDP zum Beispiel, die ja nun an der 5%-Hürde gescheitert ist und nicht mehr in den Bundestag kommt, wollte auf 2050 gehen. Die politische Stimmung, wir sprechen ja auch gleich noch über die EU, die ihre Nachhaltigkeitspolitik teilweise zurücknimmt, die steht eher auf Backlash.
Und eine große Koalition hatten wir ja auch gerade erst mehrfach. Also eigentlich wissen wir schon so einiges darüber, was die so an Klimapolitik macht oder kann. Also die Merkel-Kabinette, die ja eben zuletzt aus Union und SPD bestanden, die haben für viel Stagnation gesorgt. Da wurde ganz viel verschlafen. Aber es gab auch ein paar Highlights. Also zum Beispiel, dass Deutschland schon einen CO2-Preis für Heizen und Tanken hat. Das hat eine große Koalition beschlossen und eingeführt. Von der EU-Ebene kommt nur in Anführungszeichen der Emissionshandel, der für Industrie- und Stromsektor anfällt. Das wird sich bald ändern, nämlich 2027. Aber in Deutschland gibt's das eben schon. Und das liegt an der Großen Koalition. Und auch das Bundesklimaschutzgesetz stammt aus der GroKo-Zeit. In dem gibt es ja verschiedene verbindliche Vorgaben für Klimaschutz in den einzelnen Wirtschaftsbereichen und auch für Deutschland insgesamt. Und das hat die Ampelregierung aufgeweicht, also auch die SPD, wohl natürlich vor allem auf Druck der FDP hin. Und jetzt ist es so, dass weder Union noch SPD vorschlagen, zu ihrem ursprünglichen System zurückzukehren. Das stand nur im Wahlprogramm der Linken, interessanterweise. Und nochmal zurück zur Großen Koalition. Die hat in Deutschland auch den Kohleausstieg beschlossen, dem allgemeinen Verständnis nach fürs Klima zu spät, also mit 2038 als Abschlussdatum für das letzte Kohlekraftwerk, aber immerhin beschlossen. Total liegen geblieben sind die Verkehrswende, also die Abkehr vom Auto und speziell vom Verbrenner, und die Wärmewende, also der Austausch von fossilen Heizungen. Ja, soweit vielleicht als kurzer Blick in die Geschichte. Da gibt es im Hinblick auf Koalitionen aus Union und SPD und Klima also viel Schatten und auch ein bisschen Licht.
Genau, wobei man sagen muss, die Merkel-CDU war ja schon auch noch eine andere als jetzt die Merz-CDU. Merkel als Physikerin hat den Klimawandel sehr früh und gut verstanden. Das sagen auch immer wieder Fachleute, die mit ihr zu tun haben und hatten. Umso erstaunlicher und eigentlich empörender, dass sie trotzdem nicht mehr dagegen getan hat, könnte man sagen. Aber bei Friedrich Merz gibt es da schon einen ganz anderen Tonfall. Also wenn der sagt, er würde die Windräder am liebsten alle wieder abbauen, weil er sie so hässlich findet zum Beispiel. Das hat er zwar nicht als echten Vorschlag gebracht, aber man hört ja da so eine Grundhaltung heraus. Und lass uns doch vielleicht mal die Pläne von Union und SPD in drei größeren Feldern angucken. Energiewende beim Strom, Verkehr und Heizung.
Ja, also beim Strom, du hast es gerade schon anklingen lassen, ist es so, dass Friedrich Merz jetzt nicht als Energiewende-Fan bekannt ist. Seine Union will prüfen, ob man den Atomausstieg rückgängig machen sollte und verweist auf Kernfusion als künftige Stromquelle. Und nun heißt er aber künftig bei der Kernfusion ja leider eben mehr sowas wie völlig unklar, ob es überhaupt kommt und erst recht wann. Also gilt jetzt eigentlich gar nicht als ja irgendwie realistische Option für die nähere Zukunft. Ja, dann vielleicht das Aber. Sowohl SPD als auch Union bekennen sich zum Kohleausstieg 2038. Erneut, das ist so ein bisschen wie bei dem Klimaziel, das steht ja schon in einem Gesetz. Also das ist jetzt keine Großleistung, beziehungsweise also es ist ja nicht mal ein Vorhaben, sondern nur die Absicht, das bereits Erreichte nicht zurückzudrehen. Grüne und Linke hätten das Datum vorziehen wollen. Das gibt es jetzt mit Union und SPD also wahrscheinlich nicht. Das wäre natürlich wichtig, denn die Ampelregierung und vor allem Robert Habeck, die haben zwar den Ausbau der erneuerbaren Energien wirklich beschleunigt in den vergangenen Jahren, aber damit die Emissionen sinken, muss es ja weniger fossile Energie geben. Ja, allerdings ist der Stromsektor im Hinblick auf die Klimaziele auch einer von denen, in denen es ganz gut läuft eigentlich. Da gibt es Bereiche, in denen viel mehr Nachholbedarf besteht und über die wollen wir jetzt auch noch kurz sprechen.
Im Verkehrsbereich macht die Union nämlich eine klare Ansage. Sie will die Automobilindustrie als Leitindustrie behalten. Und damit könnte man ja auch meinen, dass man der Branche helfen will, mit dem Umstieg auf Elektroautos zukunftssicher zu werden. Aber so meinen die das nicht. Sie will stattdessen die EU-weite Regel kippen, ab 2035 keine neuen Verbrenner mehr zuzulassen. Und auch bisher muss ja die Autoindustrie schon CO2-Vorgaben einhalten. Da gibt es bestimmte Grenzwerte auf EU-Ebene, wie viel die Neuwagen eines Autoherstellers im Durchschnitt pro Kilometer ausstoßen dürfen. Wenn sie diese Grenzwerte nicht einhalten, gibt es hohe Bußgelder. Da ist die Union dagegen, aber auch die SPD. Die will den Autokonzernen diese Strafzahlungen auch ersparen. Aber die SPD fordert immerhin ein Tempolimit auf Autobahnen, um CO2 einzusparen und die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Und sie will das Deutschlandticket wieder anbieten, und zwar wieder für 49 Euro pro Monat statt wie aktuell für 58 Euro. Und es soll weitere Reduktionen geben für Menschen, die wenig Geld haben. CDU und CSU haben sich immer wieder widersprüchlich dazu geäußert, ob sie das Deutschlandticket überhaupt erhalten wollen. Aus Bayern von der CSU hört man zum Beispiel immer wieder, dass die wollen, dass die Länder sich daran nicht mehr beteiligen müssen.
Und dann gucken wir noch aufs Heizen. Die SPD will vor allem gemeinschaftliche Lösungen wie Fernwärmenetze ausbauen, an die die Häuser angeschlossen werden. Außerdem will sie HausbesitzerInnen mit geringem Einkommen beim Einbau von Wärmepumpen unterstützen. Fernwärme, so viel vielleicht noch, ist auch nicht automatisch klimafreundlich. Zurzeit sogar ganz im Gegenteil, denn meistens geht es da um Gas und Kohle. Aber der Vorteil ist eben, wenn man das Fernwärmekraftwerk klimaneutral macht, dann sind halt alle angeschlossenen Gebäude auch automatisch klimaneutral beheizt. Das macht vor allem in Städten Sinn. Und ansonsten ist eben die Wärmepumpe oft eine gute Lösung. Ja, anyway, die Union will das Heizungsgesetz abschaffen. Gäbe es also wieder kein Gesetz, das überhaupt dafür sorgt, dass in Deutschland das Heizen nach und nach klimafreundlicher wird. Jetzt könnte man sagen, ja, dafür gibt es doch den CO2-Preis. Der macht ja das Heizen mit Gas, was aktuell das Dominanteste ist. Der macht es ja immer teurer. Dann lohnt sich Heizen mit Gas einfach nicht mehr so. Aber solche Entscheidungen werden ja für eine lange Zeit getroffen. Also wer sich jetzt einen Gaskessel einbauen lässt, der ärgert sich dann vielleicht in ein paar Jahren über das teurer gewordene Gas, aber dann ist die neue Heizung ja trotzdem erstmal drin. Und sie dann gleich wieder rauszureißen, das lohnt sich dann auch nicht. Sprich, also es muss eigentlich systematisch angegangen werden, schon bevor die Preise noch massiv ansteigen. Was ja übrigens für 2027 zu erwarten ist, wenn die EU ihren Emissionshandel, wie gesagt, ausweitet, auch auf Heizen und Tanken.
Ja, das ist eigentlich meine Hoffnung, dass solche Anlässe auch Friedrich Merz dazu zwingen werden, sich mit Klimapolitik auseinanderzusetzen. Er kommt ja nicht dran vorbei. Aber insgesamt vielleicht als Resümee, eine neue Koalition aus Union und SPD ist, was Klimaschutz angeht, schon besorgniserregend. So sehen das auch ExpertInnen. Ich habe da diese Woche mit einigen gesprochen, mit der Energieökonomin Claudia Kämpfer zum Beispiel oder mit der Klimaaktivistin Carla Riemsma von Fridays for Future.
Aus der EU jedenfalls kommt aktuell ja auch nicht viel Ansporn, sich stärker ums Klima zu kümmern. Die EU-Kommission nimmt nämlich viele ihrer Regeln, auch ihrer hochgelobten Regeln teilweise, für Umweltschutz und Nachhaltigkeit zurück oder schwächt sie ab. Das Ganze läuft unter dem Titel Omnibus. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen von der CDU will so die Wirtschaft in Europa ankurbeln. Viele IndustrielobbyistInnen beschweren sich seit Jahren, dass es zu viele Auflagen gibt, zu viele Berichtspflichten. Sie sagen, die brächten wenig, aber kosteten viel Geld und Zeit. Der Industrieverband Business Europe nennt das Omnibus-Paket deswegen einen Meilenstein, der Europa wieder attraktiver für Unternehmen machen könne.
Ob das stimmt, lässt sich aber kaum sagen. Die meisten dieser Vorgaben sind noch gar nicht oder erst kurze Zeit in Kraft. Überprüfen lässt sich da also noch gar nichts. Trotzdem hat die EU-Kommission entschieden, dass zum Beispiel der CO2-Grenzausgleich, im EU-Sprech CBAM genannt, für weniger Unternehmen gilt. Bei CBAM müssen Firmen ab 2026 extra dafür bezahlen, wenn sie klimaschädliche Materialien von außerhalb der EU importieren, Stahl, Aluminium, solche Sachen. Dadurch sollen europäische Hersteller konkurrenzfähig bleiben, wenn sie klimafreundlicher produzieren, aber zum Beispiel ihr Stahl deswegen teurer ist. Laut der EU sind aber trotz der Schwächung 99% der importierten Treibhausgasemissionen erfasst.
Außerdem soll die europäische Lieferkettenrichtlinie erst ein Jahr später in Kraft treten, nämlich 2028. Die sorgt hier dafür oder soll dafür sorgen, dass Unternehmen überprüfen müssen, ob auch ihre Zulieferer Umwelt- und Sozialstandards einhalten. Gewerkschaften und Umweltverbände sind ja dementsprechend sauer. Sie sagen, das sei keine Vereinfachung, sondern es entkerne die Gesetze für den Schutz von Menschenrechten. Also zum Beispiel Isabel Schömann vom Europäischen Gewerkschaftsbund sagt es. Und der BUND, der Bund für Umwelt und Naturschutz, nennt das Omnibus-Paket einen Angriff auf den Green Deal. Dass die EU überall Klimaschutz zurückfährt, kann man aber auch nicht sagen. Ja, eigentlich parallel zur Ankündigung des Omnibus-Pakets hat die EU-Kommission auch noch ein anderes Paket vorgestellt. Und das heißt wiederum Clean Industrial Deal. Und dieser Deal soll die europäische Industrie stärken und gleichzeitig klimafreundlicher machen. Dekarbonisierung als Treiber von Wohlstand, Wachstum und Resilienz hat Teresa Ribera das genannt. Sie ist EU-Wettbewerbskommissarin.
Zum Beispiel sollen die Energiekosten niedriger werden durch schnellere Genehmigungsverfahren und mehr Stromhandel über Ländergrenzen hinweg. Und Staaten sollen Unternehmen einfacher finanziell unterstützen können. Für direkte Förderung brauchen sie aktuell die Erlaubnis der EU-Kommission. Das soll wegfallen, wenn es zum Beispiel um Klimaschutz geht. Außerdem sollen Behörden bestimmen können, mit welchen Materialien bei öffentlichen Aufträgen gebaut wird, zum Beispiel für eine Schule oder Schienen. Am besten kommen die aus Europa und sind klimafreundlich. Unser Taz-Kollege Erik Bonse hat geschrieben, damit wird der Klimaschutz auf die Bedürfnisse der Industrie ausgerichtet. Ich habe das mal Ludovic Sutor-Sorel gefragt, der leitet das European Macro Policy Network, und der sagt, das stimmt schon, aber wenn die EU und die Länder den Clean Industrial Deal richtig umsetzen, kann man damit das Beste für Klimaschutz und Industrie rausholen.
Das Problem ist nur, dass die EU noch keinen Plan vorgelegt hat, wie das alles finanziert werden soll. Ja, auch mit besseren Regeln funktioniert das halt nicht, wenn die Länder zum Beispiel super wenig Schulden aufnehmen dürfen, weil die EU-Regeln das verbieten.
Es ist also alles ein bisschen widersprüchlich. Weniger Klimaschutzregeln, aber mehr Anreize für klimafreundliche Industrie.
Viel Zuckerbrot, wenig Peitsche, quasi. Also wir kommen zu unserem letzten Thema, dem schnellen Wetterumschwung in Europa und Nordamerika. Hier bei uns war es ja letzte Woche sehr, sehr kalt. Und in den USA gab es in den nördlichen Bundesstaaten teilweise Temperaturen von bis zu minus 45 Grad nachts. Auch im Süden war es ungewöhnlich kalt, also in Dallas, also in Texas zum Beispiel, minus 8 Grad. Jetzt ist es dort und auch bei uns aber plötzlich wieder viel wärmer. Und das hat mit dem Jetstream zu tun. Und auch mit dem Klimawandel. Der Jetstream ist ein Wind und er fegt mit teils mehr als 500 Kilometern pro Stunde etwa 10 Kilometer über uns hinweg. Und ja, der Jetstream schiebt Hoch- und Tiefdruckgebiete immer weiter. sodass sie sich halt abwechseln. Und angetrieben wird der Jetstream wie andere Winde auch durch einen Temperaturunterschied. Und beim Jetstream ist das der Unterschied zwischen Nordpol und Tropen, der ja normalerweise eben sehr hoch ist. Wegen des Klimawandels wird es am Nordpol aber immer wärmer. Und dieser Temperaturunterschied zu den Tropen, der wird kleiner. Und damit auch die Antriebskraft des Jetstreams.
Hoch- und Tiefdruckgebiete bleiben deswegen länger an einem Ort. Schon vor 15 Jahren hing mal ein Hochdruckgebiet über Sibirien und hat tausende Waldbrände wahrscheinlicher und heftiger gemacht. Gleichzeitig steckte der Monsun über Pakistan fest, in den Fluten ertranken fast 2000 Menschen. ForscherInnen bringen auch Überschwemmungen und Hitzewellen in Deutschland mit dem klimakriselnden Jetstream in Verbindung. Vor der Erderhitzung war der Jetstream weitgehend stabil. Heute bringt er zunehmend Wetterextreme und Chaos. Und das wird sich verschärfen, denn die Arktis erwärmt sich 2 bis 3-mal so schnell wie der Rest der Erde. Deshalb kann dort im Winter der Ozean neuerdings eisfrei sein. Dann verdunstet dort Wasser. Bei uns kann das ein Beast from the East zur Folge haben. Das hat 2018 zum Beispiel Schneewehen von bis zu 7 Metern Höhe nach Europa gebracht.
Ja, und vielleicht noch zum Abschluss. Jetzt am vergangenen Wochenende hat sich der Jetstream mal wieder in Bewegung gesetzt. Und das hat man auch gemerkt. Also es gab direkt einen Temperatursprung. Also die vorherige Wetterlage wurde sozusagen direkt weggeweht. Und ich finde es echt eindrücklich. Also es heißt ja oft, der Klimawandel, der sei so abstrakt, weil sich ja zum Beispiel niemand was unter der globalen Durchschnittstemperatur vorstellen kann, also unter darunter, was es bedeutet, wenn die nur um 1,5 Grad oder um 2 Grad oder so steigt. Aber es gibt eben Folgen des Klimawandels, die wir direkt spüren und manchmal und leider immer häufiger als extremes und gefährliches Wetter, aber manchmal auch eben ja im Alltag einfach durch diese veränderten Muster, auch beim in Anführungszeichen ungefährlichen oder normalen Wetter.
Und damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wenn euch das Klima-Update gefällt, abonniert uns gerne und lasst uns gerne eine Bewertung und Feedback da. Ihr könnt uns auch eine Mail schreiben, nämlich an klima-update@klimareporter.de.
Und dann bedanken wir uns noch bei Sabrina Martens, die in dieser Woche für das Klima-Update gespendet hat. Dankeschön.
Vielen Dank auch von mir. Ciao.
Ciao. Das Klima-Update ist ein Projekt des Klimawissen e.V. in Kooperation mit der TAZ und der TAZ-Panther-Stiftung. Es wird im Wechsel moderiert von Verena Kern, Sandra Kirchner, Katharina Schipkowski und Susanne Schwarz. Unser Produzent ist Christian Eichler. Ihr könnt unsere Arbeit mit einer Spende unterstützen. Dazu besucht uns auf www.verein-klimawissen.de.